verräterisches Ding. Ein Kerker wartete auf ihn, was sonst? Und danach? Mo erinnerte sich allzu gut an das Sterben, das der Natternkopf ihm versprochen hatte. Es kann Tage währen, viele Tage und Nächte. Die Furchtlosigkeit, die ihn in den letzten Wochen so zuverlässig begleitet hatte, die kalte Ruhe, die der Hass und die weißen Frauen gesät hatten, sie war verschwunden, als hätte er sie nie gefühlt. Er fürchtete den Tod nicht mehr, seit er den weißen Frauen begegnet war. Er schien etwas Vertrautes, manchmal sogar Begehrenswertes. Doch das Sterben war eine andere Sache und das, was er fast noch mehr fürchtete, das Eingesperrtsein. Er erinnerte sich allzu gut an die Verzweiflung, die hinter vergitterten Türen wartete, und an die Stille, in der selbst der eigene Atem schmerzhaft laut war, in der jeder Gedanke quälte, jede Stunde einen in Versuchung führte, den Kopf einfach so oft gegen die Wand zu schlagen, bis man nichts mehr hörte und fühlte. Seit den Tagen im Turm der Nachtburg konnte Mo keine geschlossenen Fenster und Türen ertragen. Maggie schien das Eingesperrtsein abgestreift zu haben wie eine Libelle ihre alte Haut. Doch Resa ging es wie ihm, und wenn die Angst einen von ihnen weckte, fanden sie beide nur in der Umarmung des anderen wieder zurück in den Schlaf. Nein, bitte nicht wieder den Kerker. Das machte das Kämpfen so leicht, dass man dabei immer statt Gefangenschaft den Tod wählen konnte. Vielleicht konnte er einem der Soldaten das Schwert entreißen in einem der dunkleren Flure, fernab von den anderen Wachposten. Sie standen überall, das Wappen des Hänflings auf der Brust. Er musste die Fäuste ballen, damit seine Finger nicht sofort taten, was er dachte. Noch nicht, Mortimer. Eine weitere Treppe, brennende Fackeln zu beiden Seiten. Natürlich, sie führten ihn hinab in die Eingeweide der Burg. Hoch oben oder tief unten, dort lagen die Kerker. Resa hatte ihm von denen der Nachtburg erzählt, so tief im Berg, dass sie oft geglaubt hatte, nicht atmen zu können. Immerhin stießen und schlugen sie ihn nicht, wie die Soldaten dort es getan hatten. Ob sie auch beim Foltern und Vierteilen höflicher waren? Tiefer und tiefer ging es hinab. Stufe um Stufe. Einer vor ihm, zwei hinter ihm, ihr Atem in seinem Nacken. Jetzt, Mortimer, versuch es, es sind nur drei. Ihre Gesichter waren so jung, die Gesichter von Kindern, bartlos, verschreckt unter der aufgesetzten Grimmigkeit. Seit wann ließen sie Kinder Soldaten spielen? Schon immer, antwortete er sich selbst. Sie sind die besten Soldaten, weil sie sich noch für unsterblich halten. Nur drei, aber sie würden schreien, selbst wenn er sie schnell tötete und andere herbeirufen. Die Treppe endete vor einer Tür. Der Soldat vor ihm öffnete sie. »Jetzt, worauf wartest du?« Mos Finger streckten sich, machten sich bereit. Das Herz schlug noch etwas schneller, als wollte es ihm den Rhythmus vorgeben. »Eichel her!« Der Soldat wandte sich zu ihm um. Er verbeugte sich und ließ ihm mit verlegenem Gesicht den Vortritt. Überrascht musterte Mo die anderen zwei. Bewunderung, Angst, Ehrfurcht. Dieselbe Mischung, die ihm inzwischen so oft begegnet war, geboren nicht aus seinen Taten, sondern aus Fenollios Worten. Zögernd trat er durch die offene Tür und begriff erst da, wohin sie ihn gebracht hatten. Die Gruft der Fürsten von Ombra. Oh ja, von ihr hatte Mo ebenfalls gelesen. Fenollio hatte schöne Worte gefunden für diesen Ort der Toten, Worte, die klangen, als träumte der alte Mann selbst davon, eines Tages in einer solchen Gruft zu liegen. Doch den prächtigsten Sarkophag hatte es in Fenollios Buch noch nicht gegeben. Kerzen brannten zu Cosimos Füßen, hohe, honigfarbene Kerzen. Ihr Duft süßte die Luft und sein steinernes Abbild, gebettet auf Rosen aus Alabaster, lächelte, als hätte er einen schönen Traum. Neben dem Sarkophag, kerzengerade, als versuchte sie ihre Zartheit wettzumachen, stand eine junge Frau, schwarz gekleidet, das Haar straff zurückgesteckt. Die Soldaten beugten die Köpfe vor ihr, murmelten ihren Namen. Violante, die Tochter des Natternkopfes. Sie nannten sie immer noch die Hässliche, obwohl das Mal, das ihr den Namen eingetragen hatte, nur noch ein Schatten auf ihrer Wange war, angeblich verblasst an dem Tag, an dem Cosimo von den Toten zurückgekommen war. nur um schon bald wieder dorthin zurückzukehren. Die Hässliche. Was für ein Beiname! Wie lebt es sich damit? Aber Violantes Untertanen sprachen ihn mit Zärtlichkeit aus. Es hieß, dass sie nachts heimlich die Reste aus der fürstlichen Küche in die hungernden Dörfer schaffen ließ, dass sie die Bedürftigen in Ombra speiste, indem sie Silbergeschirr und Pferde aus den fürstlichen Ställen verkaufte, auch wenn der Hänfling sie dafür tagelang in ihre Kammern sperrte. Sie sprach für die Verurteilten, die zu den Galgen gekarrt wurden, und für die, die in den Kerkern verschwanden, auch wenn ihre Worte kein Gehör fanden. Violante war machtlos in ihrer Burg, so hatte der schwarze Prinz Esmo oft genug erzählt. Nicht einmal ihr Sohn gehorchte ihr, aber der Hänfling fürchtete sie, denn sie war immer noch die Tochter seines unsterblichen Schwagers. Warum hatten sie ihn zu ihr gebracht, an den Ort, an dem ihr toter Mann schlief? Wollte sie sich das Kopfgeld verdienen, das auf den Häher ausgesetzt war, bevor der Hänfling es beanspruchte?